Trimacast. Good medicine.
In bad places.
Ein herzliches Willkommen an alle Freunde des Trimacasts und an alle Taktik- und Medizin-begeisterten Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich freue mich auf den ersten Trimacast 2026 mit euch und bin froh und glücklich, dass heute bei mir auch Daniela wieder dabei sitzt. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Daniela und ich sitzen heute zusammen tatsächlich online, können wir gleich dazu sagen. Deswegen klingt es auch so ein bisschen nach einem Teams-Call, sage ich jetzt mal. Und wir haben heute die Helen Schwan dabei und werden uns über CBRN und alles, was damit zusammenhängt, beschäftigen. Und an der Stelle möchte ich der Helen als allererstes mal die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Hallo Helen, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, mich freut es auch, heute bei euch zu sein. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Helen Schwan, ich bin 21 Jahre alt, arbeite bei einer Werkfeuerwehr in Deutschland, studiere nebenher Chemie. Bin Fachberaterin ABC, was das bedeutet, lernen wir heute im Podcast hoffentlich kennen. Unterrichte auch an einer Landesfeuerwehrschule, bin dort zuständig unter anderem für die Themen chemische Kampfstoffe, medizinische Taskforce und alles, was so CBRN betrifft. Bin Verbandsführerin bei der Feuerwehr und habe ein Juniorstudium in Chemie abgeschlossen, das heißt während der Oberstufe, und habe mich noch fortgebildet an der Georgetown University im Thema Terrorismus und Terrorismusabwehr. Ich denke, da kommen wir heute auch bei dem Thema tatsächlich häufiger mal drauf zu sprechen.
Das ist gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir gerade überlegt, was ich mit 21 gemacht habe.
Ja, genau das ging bei mir auch im Kopf. Ich dachte, okay, mit 21 war ich gerade süßer Rettungsassistent und habe meine ersten Erfahrungen gesammelt. Los geht's. Dani, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein. Und hallo Helen, hallo Scotty.
Dann würde ich als allererstes mal die erste Frage in den Ring werfen wollen, Helen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Wir haben dich ja auch schon auf den Trimatagen gesehen. Und jetzt CBRN, was bedeutet das? Und war das nicht früher mal ABC? Also hieß es nicht mal früher irgendwie ABC?
Ja, also CBRN ist im internationalen Raum verbreiteter als ABC. ABC sagt man eher im deutschsprachigen Raum. Auch da wandelt es sich aktuell ein wenig. Also auch der Bund spricht mittlerweile beispielsweise vom CBRN Acunda. Da wird das auch jetzt so ein bisschen übernommen, der Begriff. ABC bedeutet ganz klassisch atomar, biologisch, chemisch. CBRN ist da relativ ähnlich dran angelehnt, bedeutet aber chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear. Das bedeutet, bei CBRN wird einfach das A noch so ein bisschen unterschieden. Statt atomar unterscheidet man dann, ist es eine radioaktive Quelle, zum Beispiel irgendein Gestein, was natürlich strahlt, oder ist es zum Beispiel irgendein Vorfall mit einem Reaktorunfall oder mit Kernwaffen zum Beispiel.
Okay, also das wird jetzt nochmal ein bisschen feiner differenziert als früher, wenn ich das jetzt mal so rausnehme. Das ist jetzt natürlich für mich im Rettungsdienst wieder so ein total entfremdetes Thema, weil wir damit ja super selten zu tun haben. Dani, wie geht's dir damit?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, Scotty, weil das ist ja auch eine Unterscheidung, die das CBRN international gesprochen deutlich auch wieder aus dem Militärischen angelehnt aufwirft. Ist das jetzt nur etwas, was den militärischen Raum betrifft? Ist das eigentlich was eine BOS-Lage ist, also Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgabenlagen, oder ist das etwas, was auch den Rettungsdienst betreffen kann? Klassischerweise fragen wir dann ja immer Zahlen. Also wir fragen Zahlen. Und wenn man dann jetzt mal so die ABCs durchgeht oder die CBRNs, dann können wir schon sagen, das, wovor wir so innerlich immer am meisten haben, wo mein großer Horror-Emoji aufgeht, nämlich die RRN, ist zum Glück im Vergleich, auch wenn man alles zusammenfasst, also quasi Unfall, Naturkatastrophe und einen Hintergrund mit, also einen menschlich verursachten Hintergrund, zum Beispiel mit kriminellem Ansatz, das RN am niedrigsten. Da, Helen, kannst du mich gerne korrigieren, aber ich meine, das sind so annual, also jährlich seit 1980, wenn man es monitort, in der gesamten Welt 19 Vorfälle per annum, also quasi, wo man alles zusammenfasst, ne? Hier Naturkatastrophe, Unfall und eben mit kriminellem Hintergrund. Während die Statistik, wenn ich sie richtig im Kopf habe, wenn man so in den Bereich geht, Deutschland, so in der 2020 bis 2022, da ist schon ein bisschen mehr, was man da als Vorfälle sehen kann. Also so, ich glaube, 25 chemische Störfälle sind da dokumentiert. Ja, insofern ist es eine Verhältnismäßigkeit, aber wer trifft als erstes bei demjenigen ein, der ein Problem hat? Und das Problem ist ja einfach nur ein Symptomkomplex. Das ist der Rettungsdienst. Also ja, Scotty, es ist ein relevanter Bereich, mit dem auch der Rettungsdienst sich auseinandersetzen sollte.
Ja, man hört da ja auch immer häufiger davon irgendwie und trotzdem ist es so nicht greifbar, sage ich jetzt mal, für den durchschnittlichen Rettungsdienstler. Also ich gehöre da auch dazu und denke mir dann immer, gibt's schon? Ja, also geben tut's es. Helen, wie ist es aus deiner Sicht?
Ja, also ich gebe der Dani auf jeden Fall komplett recht. RN ist relativ selten, also auch jetzt in meinem eigenen Erfahrungsspektrum ist das zum Glück, kann man dazu sagen, das, wo ich am wenigsten Einsatzerfahrung sammeln musste. C und B, ja, B ist auch im Moment so ein bisschen im Kommen, da sprechen wir auch nachher mit Sicherheit drüber. Aber es ist wirklich ganz, ganz selten der Fall, dass ich als Fachberater zuerst vor Ort bin. Es ist tatsächlich meistens so, dass entweder die Feuerwehr, der Rettungsdienst oder die normale Streifenpolizei vor Ort ist und die mich dann zum Beispiel nachalarmieren. Das liegt natürlich auch daran, wenn es zum Beispiel auch durch Menschen verursacht ist, was Dani ja eben schon angedeutet hat, beispielsweise jetzt ein Suizid oder irgendeine kriminelle Absicht dahinter steckt, dann rufen die Leute natürlich auf der Leitstelle an, lassen aber oft die Information, dass es eine CBRN oder ABC-Lage ist, weg, wodurch dann natürlich zuallererst der normale Rettungsdienst geschickt wird oder wenn es ein Brand in irgendeinem Labor, in irgendeinem, wenn es mal beispielsweise Drogenlabor ist, wird natürlich zuerst die Feuerwehr geschickt, weil dann die Information einfach fehlt.
Wenn es schon mal so eine Information gibt, wie du jetzt gerade gesagt hast, wunderbarerweise ist Brand in einem Labor, da gibt es ja schon so eine gewisse gedankliche Anfahrtsvorhaltung. Ja, da macht man sich gegebenenfalls schon mehr Gedanken zu CBRN und kramt immer drin rum. Aber auch in dem Bereich, wie du es vorher schon mal gesagt hast, dass wir bei B so ein bisschen mehr reinkommen und auch als C, als kriminelle Handlung, da ist es ja nicht so, auch bei der Antwort noch nicht so offensichtlich. Denn letztendlich werden die Menschen hier erstmal mit Symptomkomplexen uns anrufen, die Leitstelle anrufen. Und insofern, Scotty, du hast gesagt, du hast da, für dich ist das so ein bisschen abstrakter, das Ganze. Helen, wie abstrakt ist es denn, wenn wir jetzt Toxidrome mal nehmen, ja, und sagen, wir befassen uns mit Symptomkomplexen? Was sind denn so klassische Leitbilder oder Leitanfragen an die Leitstelle, die uns da konfrontieren könnten?
Also relativ oft, wenn wir jetzt zum Beispiel über Drogenlabore auch sprechen, kann es ja passieren, das sind ja ganz selten tatsächlich Chemiker. Meistens sind das eher, ich nenne es mal Hilfschemiker mit irgendwelchen Anleitungen, die sie wo auch immer herhaben. Und da passiert es auch relativ oft, solche Reaktionen können einfach mal schief gehen, wenn man auch vielleicht das Know-how nicht unbedingt dahinter hat, dass zum Beispiel die Reaktion heiß wird oder man sich mit irgendeiner der Chemikalien verätzt. Und natürlich rufen die nicht bei der Leitstelle an und geben dann Bescheid, dass sie in ihrem illegalen Drogenlabor sich irgendwie verletzt haben, sondern ist dann tatsächlich ganz typisch, ich habe mich verbrannt oder ich habe mich mit irgendeinem Reiniger verätzt. Das heißt, das wäre auch so ein typisches Leitbild. Könnte natürlich so sein, dass man sich wirklich im normalen Haushalt wirklich nur verletzt hat, könnte aber auch solch eine Lage dann mal sein.
Okay. Und wenn wir jetzt mal ab von unseren Hilfschemikern gehen, das ist übrigens ein extrem schönes Wort für einen, der in einem Drogenlabor arbeitet, Behilfs- oder Behelfschemiker, ja, auf jeden Fall, ja. Und dann doch mal von einem, sagen wir mal, Anschlagsszenario ausgehen, was könnte denn da so in der Leitstelle aufschlagen?
Das ist ein ganz typisches Problem. Ich sage mal, es gibt ja die sogenannten Nervenkampfstoffe, die zählen zu den chemischen Kampfstoffen. Und das Problem ist, diese Nervenkampfstoffe haben ein ähnliches symptomatisches Bild wie auch eine Opioidüberdosis. Das liegt daran, dass man bei beiden Symptomatiken einfach relativ kleine Pupillen beispielsweise hat. und dass der Rettungsdienst einfach auf diese Opioid-Überdosis mittlerweile viel mehr sensibilisiert ist als auf dieses Thema chemische Kampfstoffe. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass der Rettungsdienst in dem Fall zuerst mal eine falsche Diagnose stellen würde, Verdachtsdiagnose. Und das Problem ist auch, die Antidote sind da halt so verschieden. Also bei der Opioid-Überdosis wird man ja beispielsweise Naloxon dann verabreichen. Im Gegensatz dazu bei den chemischen Nervenkampfstoffen bräuchte man Atropin und irgendein Oxym. Das heißt, man würde die Symptomatik einfach nicht bekämpfen, beziehungsweise die Ursache dann auch nicht gerecht bekämpfen.
Ich glaube, das bringt uns schon mal ganz gut in den Bereich rein. Wir haben jetzt ganz klar über den Rettungsdienst gesprochen. Ich denke, dass wir müssen aber auch noch darüber sprechen, es gibt qualifiziertes Personal und dann gibt es natürlich auch den Bereich, den wir unterscheiden müssen, mit was wir uns konfrontiert sehen können. Also sind wir in Deutschland überhaupt CBRN vorbereitet? Und wenn wir das fragen, dann müssen wir uns ja fragen, ist der Rettungsdienst, also die Präklinik, darauf vorbereitet? Ist die Polizei per se mit ihren normalen Einheiten darauf vorbereitet? Ist aber auch die spezialisierte Polizei darauf vorbereitet? Und ist die Klinik darauf vorbereitet? Sind die Kliniken darauf vorbereitet? Auch dazu gibt es natürlich, sagen wir mal, mehr oder weniger Fachliteratur. Aber Helen, wir haben vorher schon mal so ein bisschen vordiskutiert. Es gibt zumindest zum klinischen Aspekt und zum präklinischen Aspekt eine recht gute Zusammenfassung vom letzten Jahr. Magst du da mal drauf eingehen?
Ja, also im klinischen Aspekt gab es eine Studie, das war die Vorbereitung der Notaufnahmen auf CBRN-Lagen. Die wurde, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht im Nature Springer Verlag. Und die Datenerhebung war von 2023, obwohl man auch dazu sagen muss, innerhalb von 2 Jahren, beziehungsweise jetzt ja 3 Jahren, wird sich noch nicht so viel verändert haben. Ich hoffe, dass es sich danach verändert hat, denn diese Studie ist wirklich sehr schlecht ausgefallen. Es waren insgesamt, war es eine Befragung von 963 Krankenhäusern. Davon haben nur ca. 27% überhaupt geantwortet, beziehungsweise ihre Daten zur Datenerhebung freigegeben. Das waren dann ungefähr 262 Notaufnahmen. Davon hatten nur ca. 49% Alarm- und Einsatzpläne für C-Lagen. Ungefähr 80% hatten Alarm- und Einsatzpläne für B-Lagen und 34% hatten nur Alarm- und Einsatzpläne für die RN-Lage. Ich denke, das kommt vielleicht auch daher, B-Lagen im Krankenhaus ist man vielleicht ein bisschen besser drauf geschult. Denkt man auch oft darüber nach, vielleicht auch im Kontext Infektionstransport, ist ja schon so ein bisschen artverwandt. Aber man sieht ganz deutlich, bezüglich C und auch RN ist es deutlich zu wenig. Und dann gab es auch noch eine ganz erschreckende Datenerhebung zum Dekontaminationsbereich, denn da hatten nur 50% überhaupt einen solchen Bereich in ihrer Notaufnahme, davon nur 31% einen Wasseranschluss, was natürlich, ja, ich nenne es mal ein bisschen witzlos, muss man leider so sagen, ist, denn ohne Wasseranschluss im Dekontaminationsbereich, naja, wird man schon mal brauchen. Und auch da konnten zum Beispiel nur 12% liegende Patienten dekontaminieren. Und man muss schon davon ausgehen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Anschlag in Tokio anschaut, der war ja 1995, da hatte das Krankenhaus relativ viel zu tun mit den ganzen Verletzten. Das war ja ein Anschlag mit Sarin, also mit einem Kampfstoff, mit einem chemischen. Und da wird es auch definitiv Patienten oder Verletzte geben, die im Liegenden dekontaminiert werden müssen. Das heißt, dass das nur 12% wirklich vorhalten, ist schon ein Schock.
Ja, du hast jetzt mal noch 2 Punkte, denke ich, angesprochen, die auch wichtig ist, um mal für uns so ein bisschen zu differenzieren oder für mich zu differenzieren. Ihr wisst das ja, liebe Hörerschaft, ich komme sowohl aus dem militärischen als auch dem taktischen medizinischen Bereich oder führend militärisch-taktisch medizinischen Bereich. Und ich denke, da müssen wir auch unterscheiden, aber auch im Kontext der aktuellen politischen Lage sprechen wir von primär militärischen Angriffs- oder Anschlagsszenarien oder polizeilichen oder BOS-Lagen. Ich denke, da ist relevant, weil das auch was auf die Anzahl und auch die Reaktionsfähigkeit unseres Rettungsdienstes und klinischen Systems zu tun hat. Klar, also im militärischen Kontext, da kann man einen Blick nach Syrien werfen, in den Bürgerkriegbereich, den aktuellen Ukraine-Konflikt und auch viele andere. Da ist CBRN einfach Teil der hybriden Kampfführung und Kriegsführung. Ne? Da geht es darum, Landstriche, Raumgewinne zu machen, Flächen zu gewinnen und natürlich auch psychisch zu wirken und eine zusätzliche, schon zu bestehenden Überlastung des Sanitätsdienstes irgendwie zu erzeugen. Polizeilich gesehen, in einer polizeilichen Lage, wenn man jetzt mal von einer Anschlagslage, also einer kriminellen Handlung ausgeht, ja, da kann man ja zumindest hoffen, dass es sich um eine räumlich begrenzte Form handelt. Ja, zwar eine kleinere Lage, mit der man sich gegebenenfalls, sobald sie entsprechend erkannt wird, auch medizinisch aus den Vollen schöpfen kann. Oder so mutmaßt man ja, medizinisch aus den Vollen schöpfen, das heißt, unseren vollen Rettungsdienst, unseren volles klinisches Arsenal verwenden zu können. Und darauf zielt ja letztendlich auch diese Studie ab, ob wir eben wirklich aus den Vollen schöpfen können. Aber jetzt gibt es doch auch noch Medical Task Force, oder? In Deutschland, Helen, dachte ich, gibt es da nicht Medical Task Forces, die sich damit befassen?
Ja, aktuell baut der Bund zu dem Thema relativ viel auf. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass der Bund beispielsweise auch den CBR in Akunda zum Beispiel betreibt, beziehungsweise werden die dann durch Feuerwehren betrieben. Und da merkt man auch, die befassen sich immer mehr mit dem Thema, auch gerade was irgendwie CBRN-Anschläge angeht. Egal, ob das jetzt die Medical Task Force ist oder auch die bundeseigenen Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Zivilschutz. Darunter zählt beispielsweise auch dieser CBRN Erkunda. Die Personen, die diesen Fahrzeugen zugeordnet sind, also Einsatzkräfte, der Bund nennt es Helfer, die auf diesen Fahrzeugen sitzen, bekommen mittlerweile eine persönliche Schutzausrüstung, beispielsweise Atemschutzmaske und Filter, Schutzanzüge und, was auch, glaube ich, ein spannendes Thema ist, die bekommen mittlerweile ein Selbsthilfeset mit einem Autoinjektor. Angedacht ist es, dass der Autoinjektor Atropin, eventuell auch noch irgendein Oxym enthält. Das bedeutet, das wäre wirklich ein Autoinjektor, der primär für chemische Kampfstoffe geeignet ist. Was, denke ich, auch relativ stark zeigt, dass der Bund mittlerweile sich mit dem Thema viel befasst und auch davon ausgeht, dass wir in Deutschland eine Lage haben werden, wo nicht nur das Militär, also die Bundeswehr, irgendwie beeinträchtigt wird, sondern eventuell auch die Hilfsorganisation bzw. der Zivilschutz und Katastrophenschutz stark eingebunden sein wird.
Okay, sehr gut. Vielen Dank schon mal für diese Einschätzung. Und das macht ja auch Hoffnung. In den Empfehlungen, die häufig gegeben werden, also ich beziehe mich jetzt da zum Beispiel mal lokal auf unsere Empfehlung von der klinikübergreifenden Sicherheitskonferenz für die Kliniken in Baden-Württemberg, haben die Kollegen rund um den Dr. Holstretter und bevor ich mich jetzt verhaspel, muss ich noch mal ganz kurz, genau, den Dr. Weiß und Hammer Pfenninger Eble sich auch mit dem Thema befasst und eben auch klare Empfehlungen ausgesprochen. Ja, also das, wie du schon angesprochen hast, man sollte es im Krankenhausalarmplan hinterlegen, sowohl für den chemisch-biologisch-radiologischen und nuklearen Kampfbereich. Man sollte eben ein klares Schutzziel haben, das Schutz des Personals, das Schutz von einer Übertragung, von einer Kontamination. Aber eben auch den Schutz der Patienten und die adäquate Behandlung. Und ganz besonders wichtig da drin ist gesagt, dass man eben erkennen, ausbilden sollte. Man sollte erkennen, 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 ausbilden. Wir haben jetzt da schon immer wieder ein bisschen angeschnitten und ich denke, wir sollten vielleicht auch helfen zu erkennen. Und ich würde sagen, Helen, wenn du Bock hast, gehen wir einfach mal so ein bisschen entlang CBRN und versuchen uns auf die wichtigsten zu erkennenden zu fokussieren. Also bei C so ein bisschen die Rapid Killer, nennen wir sie mal so. Bei B die Möglichkeiten, inwieweit das dann Rapid ist, können wir gerne diskutieren. Und auch bei RN dann mal so den Fokus so ein bisschen in die Wunde legen. Sollen wir mit C anfangen, Helen?
Gerne, ja.
Super.
Ich glaube, da sollte man auch noch dazu fügen, dass ja meistens auch keine Messgeräte vorhanden sind. Ich sage mal, der Rettungsdienst, der hat ja noch einen CO-Warner mittlerweile meistens dabei. Die örtliche Feuerwehr, abhängig davon, wie sie ausgerüstet sind, ein Mehrgasmessgerät. Aber beispielsweise jetzt wirklich spezifische Messgeräte sind, wie gesagt, nur auf den Bundesfahrzeugen verladen. Von daher sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man immer mit einem Messgerät die Lage erkennen kann, sondern was, glaube ich, für unsere Hörerschaft auch am wichtigsten ist, ist wirklich dieses Erkennen, egal ob jetzt nasometrisch oder irgendwie über den Geschmack oder so. Genau. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an so mit C. Ich nenne das immer die Red Flags. Also ich glaube, das ist ein relativ guter Begriff. Also was sind so meine Warnzeichen in der Lage? Das wäre bei C für mich beispielsweise eine Reizung irgendwie von Augen, von der Haut oder von den Atemwegen. Natürlich, wenn die Patienten auch stark krampfen, da kommen wir wieder zum Thema, okay, kann man das Toxidrom direkt daran festmachen, wenn jemand krampft, klar. Wenn man sich viel mit chemischen Kampfstoffen und Nervenkampfstoffen auseinandersetzt, denkt man vielleicht daran, aber es gibt auch viele, viele andere Toxitrome, die das verursachen. Bewusstseinsstörungen zu den Gerüchen. Gerüche finde ich tatsächlich immer sehr spannend, denn man geht ja davon aus, Chemie hat man so in der Schule, glaube ich, gelernt, die kracht und stinkt. Das ist auch teilweise so. Also viele Chemikalien riechen sehr typisch für mich. Aber es gibt auch welche, die einen so ein bisschen verwirren. Beispielsweise die Blausäure, die ja relativ gefährlich auch ist, sehr giftig, kann aber tatsächlich nur ungefähr ein Viertel der Bevölkerung von uns genetisch wahrnehmen, den Geruch. Die riechen, also Blausäure riecht prinzipiell nach Bittermandel. Aber wie gesagt, ein Viertel der Bevölkerung hat einfach diese genetische Veranlagung gar nicht, das festzustellen. Das heißt, zu 100% auf den Geruch jetzt immer verlassen, ist auch schwierig.
Die Amerikaner haben da so ein Cress eingeführt. Ich würde mal ganz kurz sagen, für unsere Hörerschaft Toxidrome, wir sprechen da so easy peasy drüber. Ich würde es einmal ganz kurz definieren. Das ist halt letztendlich ein Symptomkomplex, ja, also ein Syndrom, wo man versucht, entlang der bestimmten Bereiche dieser Symptomkomplexe die Exposition des Giftstoffes festzumachen. Also wir gehen zurück. Wir haben das Endbild, ne? Wie als wenn wir im Buch die letzte Seite aufschlagen und anhand der Punkte, die auf der Seite genannt wurden, glauben wir, das Buch zu erkennen. So, ne? Aber zum Glück ist das Buch nicht 20.000 Seiten lang, sondern doch recht fokussiert. Und ja, da denke ich, also ich bin ja so ein Akronym-Fan, ne? Also man sollte schon sein Hirn einschalten können, aber Akronym und Algorithmen helfen halt bei Unterstützung beim Hirn, insbesondere wenn die Angst einen lähmt. Und da fällt mir halt eben das Akronym CRESS ein, also Charlie, Romeo, Echo, Sierra, Sierra. Oder könnt ihr mir jetzt gerade beim nicht-militärischen Alphabet aushelfen, so
Das
beim
gibt's gar nicht mehr.
Glücksrad?
Das gibt's gar nicht mehr.
Ich kann leider auch.
Das
Nee.
normale deutsche
Ich glaube, das ist irgendwie
Buchstabieralphabet wird ja.
Cäsar, aber ich glaube, das darf man nicht mehr, das ist alles zu männlich. Aber Cäsar und Richard, Emil, was ist S? Siegfried, Siegfried oder so?
Ja,
Ah ja,
genau.
also das CRESS. Ja, ne, also mit Consciousness, Respiration, Eyes, Secretion and Skin.
Wenn wir jetzt deine Red Flags nehmen, Helen, die du so beschrieben hast, und das, was wir jetzt auch gerade von der Dani gehört haben, dann springt mich gleich wieder so ein Einsatzszenario an, wo wir zusammen, also rettungsdienstlich Polizei und auch mit der Feuerwehr immer viel zu tun haben. Das sind diese, ich nenne es jetzt mal mittlerweile schon fast nervenden Reizgasaussetzungen, ich nenne es jetzt mal bewusst so, oder viele sagen ja auch Pfefferspray, aber Reizgasaussetzungen in Schulen. Da haben wir ja mittlerweile, würde ich sagen, einmal am Tag eine Schule in der Bundesrepublik, die evakuiert wird, wo dann eine Armada von Fahrzeugen sich dort trifft und man eben abklären muss, um was für einen Stoff handelt es sich. Also bis jetzt, fairerweise, also ich hatte jetzt als Orgleiter auch schon ein paar Mal das Vergnügen, irgendwo hinzufahren. Und es stellte sich eben raus, es ist in Anführungsstrichen nur Pfefferspray. Aber diese klassischen Symptome, die du jetzt genannt hast, ja, also Augenreizungen, Tränenfluss, Hustenreiz und so, das ist ja dann trotzdem alles da. Gibt es da jetzt für mich, also gerade bis jetzt mal auch Fachpersonen von der Feuerwehr oder von wem auch immer, vom Landratsamt, weiß ich nicht, da sind, eine gute Möglichkeit, da nochmal das ein bisschen schärfer abzugrenzen, um einfach für mich zu sagen, ey, pass auf, ich bin jetzt der erste Streifenwagen, der hier ist, oder ich bin der erste Rettungswagen, der hier ist. Da brauche ich mir jetzt mal, also das kriegen wir gut in den Griff, oder ich sollte mit was Schlimmerem rechnen. Wie siehst du das?
Ich sag mal, man kann natürlich hinter jedem Busch einen sitzen sehen. Das ist immer so ein bisschen schwierig auch. Man möchte natürlich nicht übertreiben, aber natürlich Sicherheit geht vor. Auch die Eigensicherheit ist halt für die Einsatzkräfte wirklich immer essentiell. Was man sich auch bewusst sein sollte bei solchen Einsätzen, wir hatten die jetzt auch wirklich zu Genüge in den letzten Jahren, also ganz oft auf weiterführenden Schulen. Bei Jugendlichen, man sollte sich bewusst sein, dass man einen relativ großen Raum braucht, ne? Also für die ganzen Einsatzkräfte, die bei solchen Lagen nachfolgen, egal ob das jetzt der Rettungsdienst ist, weitere Polizeieinheiten oder auch die Feuerwehr, und das ist ganz wichtig, die brauchen viel Platz. Denn bei solchen Lagen, egal ob das jetzt so ein Reizgas irgendwie ist oder eventuell auch was Schlimmeres, in Schulen hat man ja auch immer irgendwo ein Chemielabor mit einer Chemikaliensammlung, also auch da könnte vielleicht irgendwas passiert sein. Man braucht immer eine Dekontaminationsmöglichkeit und diese bringt halt die Feuerwehr mit sich. Und gerade wenn es darum geht, Verletzte, was ja die Schüler in dem Fall eventuell sind, oder Betroffene, wenn es darum geht, die eventuell auch mehrere gleichzeitig zu dekontaminieren, zumindest mal die Augen auszuspülen, muss man sich bewusst sein, dass da eine relativ große Menge an Einsatzfahrzeugen kommt, die auch viel Platz benötigen. Das heißt, auch die Organisation des Raums ist da wirklich essentiell für uns, dass danach der Einsatz wirklich gut ablaufen kann.
Du hast jetzt von kontaminierten Personen gesprochen und das ist ein total spannender Punkt für mich, weil das ist ja tatsächlich was, das ist jetzt eigentlich fast egal, ob das ein Brand ist, wo Rauchgase in Kleidung festsitzen oder Pfefferspray ist, wo sich das Reizgas in der Kleidung festsetzt, da bringen oder brennen sich mir so zwei Fragen auf. Das eine, gibt es da irgendein schlaues Verfahren, mit kontaminierten Personen umzugehen? Und wie siehst du dieses Problem oder siehst du ein Problem mit dem Thema Kontaminationsverschleppung? Also für alle, die jetzt damit nichts anfangen können, wenn ich jetzt einen Giftstoff weitertragen würde und diese Kontamination dadurch verschleppen würde.
Also ich würde noch ganz gern kurz etwas aufgreifen von dir. Du hast nämlich gerade gesagt Brände. Ich glaube, viele Leute, gerade auch Feuerwehreinsatzkräfte, haben gar nicht so auf dem Schirm, dass bei Bränden, je nachdem was brennt, auch relativ gefährliche Chemikalien freigesetzt werden könnten. Mein Beispiel ist da zum Beispiel immer die Flusssäure. Das wäre ja so eine Chemikalie, die man unbedingt vermeiden möchte, dass man die als Einsatzkraft auch abbekommt. Also auch gerade für die Feuerwehrangehörigen, die vielleicht in der Zuhörer sich befinden, da sollte man immer drauf achten. Mit den kontaminierten Personen, das ist natürlich immer schwierig. Also Abstand halten ist natürlich immer die Devise. Wenn jemand auf einen zugerannt kommt, natürlich jetzt nicht innig umarmen, aber das ist, glaube ich, auch noch relativ gesunder Menschenverstand. Das liegt auch daran, manche Chemikalien, die sieht man vielleicht, die riecht man auch eventuell. Es gibt aber auch Kontaminationen, die man weder riecht noch sieht. Das beste Beispiel ist bei einer A-Lage, also irgendein radioaktives Material. Das sieht man nicht, das riecht man nicht und trotzdem kann man das per Kontaminationsverschleppung, wenn man zum Beispiel dann engeren Kontakt mit der Person hat, könnte man sich damit selbst auch kontaminieren. Natürlich, wenn die Personen noch relativ rational sind und auch ansprechbar sind, sollte man ruhig, aber bestimmt mit klaren Anweisungen den Leuten zum Beispiel empfehlen, in dem Gefahrenbereich zu bleiben, bis man wirklich weitere Maßnahmen macht, beispielsweise die Menschenrettung aus dem Gefahrenbereich oder die medizinische Versorgung. Das Problem wird aber sein, dass die Einsatzkräfte vor Ort zwar ankommen, aber die meisten Leute auch tatsächlich schon nicht mehr an der Einsatzstelle sein werden. Das beste Beispiel ist da auch, was ich eben schon erwähnt habe, der Anschlag in Tokio 1995. Die ersten Patienten waren schon 15 Minuten im Krankenhaus vorstellig, bevor überhaupt der erste Rettungswagen ankam. Das heißt, in dem Fall waren es ungefähr 85% der Betroffenen, die sich über irgendwelche private Transportmöglichkeiten irgendwie ins Krankenhaus begeben haben. Das bedeutet, selbst wenn man ankommt als Einsatzkraft, ist das nicht unbedingt gegeben, dass die kontaminierten Personen noch vor Ort alle sind. Und da dann wirklich diese ganze Kontaktkette nachzuvollziehen und eventuell, wenn die Leute auch per Taxi zum Beispiel ins Krankenhaus fahren, das ist natürlich super schwierig, da nachher noch nachzuvollziehen, okay, der Gefahrstoff, wo befindet er sich überall? Das belastet auch natürlich das Gesundheitssystem dann noch mehr in der Ausnahmesituation, die es dann sowieso schon gibt.
Wunderbar. Wir springen, wie so immer so ist, sehr schön in unsere Diskussion. Und ich finde es auch schön, dass du, Scott, dir was aufgegriffen hast, was alltäglich ist. Ne? Ja. Denn die Frage ist ja immer, was ist alltäglich? Was ist normal? Und was ist das, also was ist das Pferd? Was ist das Zebra? Aber wie passen wir auch drauf, dass wir die Zebrastreifen nicht verkennen und auch für beide Tiere quasi richtig handeln. Was du jetzt gerade angesprochen hattest, sind ja so unsere, ja, die werden im amerikanischen Raum allgemein als Incapacitating Agents genannt. Ne? Also jemand, der was lahmlegt. Also klassischerweise die Riot Control Agents. Du hast dieses Oleoresin Capsicum genannt, also das Pfefferspray, da gibt es noch unser CS im militärischen, CN oder eben das klassische Mace-Spray. Und dann ist halt die Frage, wenn wir gerade das aufwerfen, wir haben diesen Syndromkomplex, die einen so ein Riot-Control-Agent machen kann. Und dann hatte Helen den Anschlag ins Spiel gebracht, wo es ja um einen Nerve-Agent ging. Also wenn wir da jetzt, wie grenzen wir das denn jetzt ab? Und vor allem ist es relevant, dass wir es abgrenzen. Also ja, zum einen grenzen wir es hoffentlich so ab, dass wir Syndromkomplexe so ein bisschen abhaken und dann gucken, Schwere der Ausprägung. Ich sage jetzt mal, ich möchte Riot Control Agents nicht runterspielen. Sie sind sicherlich für vor allem Patienten, die oder Menschen, die Vorerkrankungen, Lungenvorerkrankungen haben, von einer gewissen Gefährlichkeit. Aber wenn man sie jetzt im Verhältnis zu Nervenkampfstoffen benutzt als Anschlagsmöglichkeit, sind sie natürlich in untergeordneter Rolle. Ich würde es einfach mal versuchen, an beiden entlang, also nehmen wir jetzt mal unsere Riot Control Agents und wir nehmen unsere Nerve Agents. Danach müssen wir auf jeden Fall mit Helen und ich nochmal die Nerve Agents auch aufarbeiten, damit wir alle wissen, von was wir hier sprechen. Aber gehen wir doch erstmal ins Gress oder gehen wir erstmal so in Symptomkomplex. Also Consciousness. Ja, Riot Control Agents, ob das jetzt CS, Pfefferspray oder Mace war, ich würde mal sagen, Consciousness bei Patienten, die dem ausgesetzt wurden, ist normal. Helen, stimmst du dazu?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja vorher schon angesprochen, wenn jetzt jemand irgendwie starke Vorerkrankungen hat, vielleicht auch COPD oder irgendwas Ähnliches, dann kann sich das natürlich anders verhalten, aber für was auch an der Schule ja relativ typisch ist, also relativ junge, gesunde Menschen, würde ich sagen, verhält sich das noch relativ normal.
Genau, Consciousness ist gut. Okay, Respiration, okay, also das sind alles Gase, die zumindest unsere Schleimhäute irritieren. So, das heißt, das ist ja auch der Sinn dahinter. Sie sollen uns ja irritieren. Sie sollen uns ja kontrollieren und irritieren. Und insofern, sagen wir mal, Respiration, da wird man mal einen Marker setzen, oder? Also bei CS, Mace und Pfefferspray haben wir zumindest, wir alle werden husten, schnurfen, schnauzen, uns räuspern und eine erhöhte Atemfrequenz haben. Ich mal sagen, geben wir einen Daumen hoch. Bei Respiration haben wir schon einen Marker zu setzen. Was sagst du, Helen?
Definitiv. Also da wird man auf jeden Fall merken, dass die Leute sich auch versuchen, natürlich von dem Gefahrstoff irgendwie frei zu husten, abzuhusten. Das ist ein relativ natürlicher Vorgang im Körper, dass wir versuchen, den Gefahrstoff irgendwie aus unserem System rauszubekommen. Also die werden schon deutlich, deutlich hustend vorstellig.
Wie schaut es mit unseren Augen aus?
Bei den Augen, da wird man sehr stark Sekretion oder auch generell auch aus der Nase, also die ganzen Schleimhäute sind angegriffen. Das liegt auch daran natürlich, ist dieser Stoff wasserlöslich oder nicht wasserlöslich. Da gibt es verschiedene in den Augen oder auch generell in den Schleimhäuten. Natürlich die wasserlöslichen, die sind noch so ein bisschen penetranter, was unsere Schleimhäute angeht. Aber so oder so wird es auf jeden Fall stark tränend und auch natürlich gereizt, also gerötet vorstellig werden.
Aber unsere Pupillen, besonders eng, besonders weit, würde ich mal sagen, nee, eigentlich eher normal. So Pupillengröße, eher normal. Also klar, in Aufregung können sie mal ein bisschen weiter sein, aber wenn wir in die Augen leuchten, würde die Pupillenmotorik eigentlich normal reagieren.
Definitiv. Also da würde ich nicht davon ausgehen, dass sie jetzt irgendwie so super klein sind, wie sie bei den Nervenkampfstoffen beispielsweise sind. Das ist nur zu vergleichen.
Und schwitzen wir arg oder sind wir arg trocken, wenn wir jetzt irgendwie so ein CS-Gas ausgesetzt sind oder ein Pfefferspray? Also ich meine, klar, es kann man Hautreizungen haben, das stimmt, aber so richtig allgemeine Schwitzen oder allgemeine trockene Hitze, Überwärmung der Haut, wäre mir jetzt auch nicht bewusst, außer du belehrst mich eines Besseren, was im Zweifelsfall immer möglich ist.
Nee, also das wäre mir auch noch bewusst, natürlich, gerade bei Jugendlichen, es hat ja auch so eine gewisse Angstwirkung, diese ganze Lage auf die Einsatzbetroffenen, von daher vielleicht ein bisschen verstärkteres Schwitzen als jetzt, wenn sie normalerweise im Unterricht sitzen. Aber das ist jetzt kein Vergleich zu wirklich übermäßigem Schwitzen, dass die Leute wirklich beim Anfassen wirklich feucht auf der Hautoberfläche sind.
Ja, dann gehen wir mal zu den Nerve Agents, weil wir haben uns ja mal ganz kurz jetzt bei dem Anfang gedacht, wir setzen die mal gegenüber, insbesondere wenn wir von dem Anschlagsszenario sprechen. Was meinen wir denn, wenn wir von Nerve Agents sprechen, Helen? Was meinen wir da? Welche Kampfmittel, Kampfstoffe sind da? Unsere Killer.
Also es gibt verschiedene Nervenkampfstoffe. Früher gab es zum Beispiel die G-Serie. Das sind, glaube ich, auch noch so die bekanntesten. Die wurden in Deutschland damals entwickelt. Dazu gehört Soman, Tabun, Sarin, Cyclosarin. Die werden teilweise noch eingesetzt, zum Beispiel bei irgendwelchen terroristischen Lagen, wie jetzt in der U-Bahn in Tokio. Das war auch Sarin. Dann haben wir ein bisschen neuere Nervenkampfstoffe, die V-Reihe. Das ist zum Beispiel VX, da gab es auch ein paar personenspezifische Anschläge mit dem Stoff. Und dann gibt es so die, ich nenne es mal Newcomer, deswegen heißen die auch Novichok-Reagenzien. Die sind so ein bisschen unerforscht noch. Das liegt daran, dass da relativ wenig auch in der Forschung bzw. in der Literatur verfügbar ist, weil in dem Labor, wo sie, ich nenne es mal, erfunden oder hergestellt wurden, da dringt relativ wenig nach außen. Das liegt daran, dass die in Russland entwickelt wurden und natürlich, dass so ein bisschen geheim gehalten wird, wie sich die Stoffe wirklich zusammensetzen oder auch verhalten. Trotzdem sind die Toxidrome genau äquivalent. Die wirken alle als Acetylcholinesterase-Hemmer. Von daher sind die Symptome auch sehr ähnlich.
Warte,
Das Einzige, was die
da
unter.
komme ich mal kurz rein, Helen. Sehr cool. Also da muss ich mal kurz einhaken, ne? Weil ich als, ja gut, wir sind natürlich alles medizinisches Personal, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, aber wir haben auch eine hohe Hörerschaft, die taktisch medizinisch geprägt sind. Und jetzt der Acetylcholinesterase-Inhibitor, das ist zwar ein fancy Word, aber da fragt sich dann der SEK-Medic, what the fuck is that? Ne? Also was macht denn das Ding? Also was macht denn die Acetylcholinesterase bei uns im Körper? Und warum ist es ein Problem, wenn wir die hemmen?
Also wir haben, ich versuche es mal relativ einfach darzustellen, mit hoffentlich nicht ganz so fancy Wörtern. Wir haben einen synaptischen Spalt und wir haben Neurotransmitter. Unser Neurotransmitter im Körper, das ist der Grund dafür, warum wir eine Reiz- oder eine Nervenweiterleitung haben. Dieser Neurotransmitter ist Acetylcholin. An sich wird er immer freigegeben, dann findet ein Reiz statt und dann wird er durch diese Esterase abgebaut, sodass ich nicht zu viel von diesem Neurotransmitter ansammeln kann. Das ist, wie es normalerweise funktioniert und uns damit auch sehr gut geht. Das Problem ist, diese Nervenkampfstoffe, und es gibt artverwandte Stoffe, die ich gleich noch erwähne, die wirken so, dass sie diese Esterase, also dieser, ich nenne es mal, Abbauprozess stören. Die setzen sich an diese Esterase. Das bedeutet, das Acetylcholin wird noch freigesetzt vom Körper, kann aber nicht mehr abgebaut werden. Und das führt einfach dazu, dass sich ganz, ganz viel von diesem Neurotransmitter bei uns ansammelt in unserem synaptischen Spalt und dadurch wir einfach eine dauerhafte Reizweiterleitung haben. Ich hoffe, das kann man so gut verstehen.
Ja, sehr gut. Also unser Hirn sagt was, ne? Und der Körper muss es machen. Und dann gibt es verschiedene Systeme, die das umsetzen. Und einer dieser Umsetzer ist eben das Acetylcholin. Ja. Klassischerweise bringen wir das ja immer so ein bisschen salopp gesagt mit unserem Faultier, mit dem Parasympathikus in Verbindung. Also mit unserem Runterregler, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass Patienten, die Nerve Agents ausgesetzt wurden, mal so gar nichts mit runterregulierten Patienten zu tun haben. Aber es ist zu viel von diesem Runterregler. Wo setzt denn der überall an? Also wo sagen wir, wo sehen wir da unseren Fokus? Weil der, ne, also der setzt ja an vielen, vielen Orten bei uns im Körper an. Aber ich glaube, wenn wir es so ein bisschen runterbrechen, wird auch der Hörerschaft klar, warum die mit Verlaub so bescheiden sind, diese Nerve
Problematisch, ja,
Agents.
richtig sogar.
Ja, also die wirken auf zwei verschiedene Weisen. Einmal am muskarinartigen Rezeptor und natürlich auch nikotinartig. Aber um das eigentlich viel einfacher runterzubrechen, ein Beispiel ist, dass die Personen sehr, sehr kleine Pupillen haben. Das Gegenteil davon, sehr große Pupillen, kennen wir ja vielleicht vom Atropin, also von dem Tollkirschengift. Das Gegenteil sind halt die Nervenkampfstoffe. Dadurch ziehen sich die Pupillen sehr, sehr klein zusammen. Ich sag mal, es sieht sehr ähnlich aus wie bei einer Opioidüberdosis. Das haben wir ja eben schon angesprochen. Aber es gibt noch ein paar weitere Symptome. Das kommt natürlich auch immer drauf an, welcher der Nervenkampfstoffe ist es. Ich habe ja eben drei verschiedene Klassen genannt. Die unterscheiden sich einerseits natürlich in der Potenz, in welcher Konzentration sie welche Sachen verursachen und auch in der, ich nenne es mal, Dauer der Zeit, bis die Symptome einsetzen. Das heißt, auch da muss man aufpassen. Es gibt Nervenkampfstoffe, die wirken sofort. Das heißt, da habe ich sofort dieses Toxidrom. Es gibt aber auch welche, die wirken zeitversetzt, was natürlich, da sind wir wieder beim Thema Kontaminationsverschleppung, uns das Leben als Einsatzkraft relativ schwer machen kann.
Ja, also quasi. Aber wenn sie wirken, wirken sie ja. Also sie wirken mal ein bisschen mehr muskarinerg und mal ein bisschen weniger muskarinerg und ein bisschen mehr nikotinerg und ein bisschen weniger. Aber ich habe mir da so ein bisschen, ich habe mir da so diese Dumbbells hinterlegt. Ne? Also die machen
Ja.
im Prinzip alles, was man an Exkretion im Körper so haben kann. Also so Diarrhoe, Urination. Sie machen ganz viel Lacrimation. Also quasi, sie machen ganz viel Tränenflüssigkeit, Salivation, also ganz viel Speichel und Bronchialflüssigkeit. Dann machen sie aber auch ordentlich was an unseren Bronchien. Ne? Sie machen unsere Bronchien eng, sie machen unseren Bronchienraum mit Flüssigkeit voll, sie machen unser Herz irgendwie langsam und sie machen unsere Pupillen eng. Das habe ich so ein bisschen in mir, in meinem Kopf, also Dumbbells, ich gebe es mal kurz noch drauf ein, das ist auch so ein ja, Akronym. Dumbbells steht für Diarrhea, Urination, Meiosis, Bronchoconstriction, Bradycardia, Emesis, Lacrimation, Salivation. wenn wir es noch im Kopf haben. Und jetzt spielen wir das System mal durch, ne? Unser Toxitrom-System. Mhm. Also unsere Patienten kommen, also entweder als verstreute Masse in verschiedenen Kliniken oder eben Einsatzkräfte dann an der Schule. Und gehen wir mal aufs Consciousness. Wir hatten ja vorher gesagt, bei uns sind Riot Control Agents, also CS, Pfefferspray, Mace, Consciousness, also das Bewusstseinslage am ehesten normal. Wie ist es denn bei Nerve Agents? Haben wir da eine Möglichkeit, dass die Nerve Agents unser Bewusstsein beeinflussen?
Ja, definitiv. Also du hast ja die Dumbbells genannt. Die sind auch, glaube ich, so das beste Merkschema, was es so für die Nervenkampfstoffe gibt. Und bezüglich der, ich nenne es mal auch Ansprechbarkeit, kommt es natürlich darauf an, in welcher Konzentration hat die Person eine Exposition bekommen. Also das kann sich wirklich variieren von, die Leute können noch gehen und stehen, sagt man immer, bis hin zu, die liegen auf dem Boden und sind nicht mehr ansprechbar. Eventuell noch bei Bewusstsein bis hin zu wirklich schon bewusstlos. Es kommt natürlich auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt ich als Rettungsdienst beispielsweise eintreffe.
Aber wenn wir jetzt mehr als zwei Personen haben, schon mal mit einer Bewusstseinsstörung, also gibt es, ne, wir gehen ja unser Toxidrom runter, haben wir zumindest schon mal ein Red Flag. Ne? Also zumindest mal, sie können depressed, also bewusstseinsgestört oder bewusstseinsgetrübt, aber auch bewusstlos sein. Okay, Respiration. Ich habe bei den Dumbbells schon gesagt, es geht auf unsere Bronchien, Bronchienenge, viel Flüssigkeitsproduktion, also Bronchorö, sowie auch Salivation. Respiration. Wie sieht es da aus, Helen?
Also diese Dumbbells, das B nennt man auch oft die Killer Bees. Das liegt daran, dass das beschrieben wird wie Asthma aus der Hölle. Deswegen geht man auch davon aus, dass eventuell der Rettungsdienst am Anfang das falsch einschätzen wird. Denn es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, es war aus Syrien, aus dem Bürgerkrieg, ein Video von einem Kind, dass Sarin ausgesetzt wurde oder vermutlich Sarin. Und da sieht man auch, dass zum Beispiel der Oberkörper sich sehr stark hebt und senkt, typisch wie auch bei einem Asthmaanfall bei Kindern. Aber was man da noch so ein bisschen unterscheiden kann, dass man ganz starke Sekretion im Mundbereich hat, also wirklich riesige Blasen von irgendwelchen Flüssigkeiten aus dem Mund. Und das unterscheidet sich ja vom Asthma dann doch schon ein bisschen.
Ja, man kann auslaufen und ertrinken, ne? Also die Killerbees und das Ertrinken, das ist schon da, also das gefühlte Flüssigkeitsauslaufen und Ertrinken. Die Augen, ja, jetzt gehen wir mal in die Augen. Wir haben ja gesagt, nikotinerger Ansatz. Wie reagieren unsere Augen?
Also die werden sehr, sehr kleine Pupillen haben. Das kommt auch immer darauf an, wie die Konzentration natürlich ausfällt von dem Stoff und welcher Stoff es genau war. Aber prinzipiell kann man sagen, es werden sehr kleine Pupillen sein. Noch kleiner tatsächlich als bei einer Opioid-Überdosis teilweise. Und sie werden auch, ich nenne es mal so ein bisschen verklebt sein. Also man kann sich das so vorstellen wie so ein, ja, eine Bindehautentzündung, aber ein bisschen weniger rot. Dafür aber auch so fädenziehende, ja, ich nenne es mal Ausflüsse aus dem Auge.
Und dann, na, gut, Secretion haben wir schon gesagt, ne? Wir haben gesagt, dass wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich finde es immer nochmal wichtig, auch hervorzuheben. Und da auch die Bilder, die du genannt hast, aus Syrien mit Sarin-Anschlägen oder Sarin-Einsatz, die Menschen verflüssigten sich da, ne? Also man hat das auch auf den Bildern richtig gesehen, wie sich wieder, also aus Augen, aus den Bronchien, aus der Nase, die Flüssigkeit blubberte. Also Lacrimation, also Secretion deutlich increased sozusagen erhöht. Bei der Haut musst du mir jetzt ein bisschen helfen.
Ich sag mal, das kommt immer drauf an, wie gesagt, welcher Kampfstoff es ist, ob er dermal aufgenommen werden kann oder nicht. Aber wenn man zum Beispiel eine dermale Exposition hatte, also auf der Haut irgendwie der Nervenkampfstoff wirklich war, dann kann es sein, dass man zum Beispiel in dem Bereich, ich sage jetzt mal auf dem Unterarm, dass man da sieht, dass es in dem Bereich so kleine Zuckungen, also wie Muskelzuckungen tatsächlich lokal dann gibt.
Okay, und auch eher schweißtreibend, ne? Also Muskelzuckungen, genau. Faszikulationen und auch schweißtreibend auf der Haut. Also wenn man jetzt das Bild als Ganzes sieht, dann unterscheidet sich das dann doch recht ordentlich von den Riot Control Agents. Natürlich ist die Gefahr, wie du schon sagst, dass die Patienten, wenn sie nicht vor Ort bleiben, sich ja ins Krankenhaus begeben oder zu dem nächstmöglichen Hilfestelle. Nichtsdestoweniger ist mir das nochmal wichtig, da zu betonen, warum sind wir denn jetzt mal ganz ausführlich durch dieses CRES-System durchgegangen und haben zwei Toxidrome gegeneinander aufgearbeitet. Wir können das jetzt nicht mit jedem Kampfstoff, mit jedem chemischen Gefahrenstoff, auch nicht mit jedem biologischen Stoff oder auch nicht mit RN machen. Aber auch für unsere Hörerschaft, es ist mit diesen Mitteln einfacher, sich diesem, was Scotty am Anfang gesagt hat, sehr, naja, abstrakten Thema zu nähern und auch daran, sich so selber Cheat-Sheets oder kleine Karten aufzubauen, an was ich diese Dinge mal so ein bisschen unterscheiden kann und erkennen. Und das auch als Empfehlung an euch, die uns zuhören, nutzt diese Mittel, also das CRES-Syndrom, Toxidrome, baut euch so ein bisschen erkennungskarve Schemata, insbesondere für die Red Flags, Rapid Killer auf. Und dann, wenn es eben einfach mehr als zwei Menschen an einem Ort gibt mit diesen Symptomkomplexen, dann ist einfach eine hohe Awareness geboten. Dann ist es einfach wichtig, dass wir das dann erkennen, weil erkennen, und Helen, ich glaube, da stimmst du mir zu, erkennen ist der erste Weg, die CBRN-Lage überhaupt in den Griff zu bekommen.
Ja.
Definitiv. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, auch Thema Messgeräte, die speziellen Einheiten, ich sage jetzt mal, dieser CBRN-Erkunder beispielsweise, der hat Messgeräte für chemische Kampfstoffe, aber auch da natürlich nicht für alle, und es gibt mittlerweile auch genug andere Kampfstoffe, beispielsweise ist Rizin, was immer mehr in den Trend gerät, da hat tatsächlich niemand irgendeine Messmöglichkeit, beziehungsweise keine schnelle Messmöglichkeit. Bei dem Rizin beispielsweise, Rizin ist ja eigentlich ein biologischer Kampfstoff, aber auch dieser ist über einen Schnelltest nicht zu messen, beziehungsweise gibt es Schnelltests von einer Firma aktuell, die auch mit der Bundeswehr zusammenarbeitet, die Firma MiproLab. Aber die, ich nenne es mal Gefahrguteinheiten, die jetzt auch vom Bund ausgestattet sind, die haben sowas halt nicht vor Ort dabei. Das bedeutet, da wirklich eine Bestätigung von der Lage zu haben, dauert sehr lang. Mhm. Das bedeutet, wenn man aber die Lage als die erkennt, diese ist, kann man schon mal Sachen wie Sekundärverletzte, dass zum Beispiel meine Einsatzkräfte selber zu Verletzten werden, verhindern. Man kann Kontaminationsverschleppung eventuell verhindern. Also das Erkennen ist eigentlich viel, viel wichtiger als nachher das Nachweisen, welcher Stoff es wirklich ist.
Da interessiert mich jetzt noch, also ich werde auch gerne nachher, ich möchte unbedingt noch aus Rizin kommen. Memo an mich und Scotty, wir müssen das noch schaffen. Auch wenn wir uns mal ein zeitliches Limit gesetzt haben, aber es ist gerade so spannend, ich will gar nicht
aufhören. Ja,
jetzt nochmal, also wir haben jetzt quasi klar, dass wir, wenn wir über Sarine oder wenn wir über Nervenkampfstoffe sprechen, dann haben wir sofort ein haben wir das sofort als Kampfstoff oder als in Anschlag ausgebrachtes Mittel im Kopf. Jetzt hatten wir am Anfang mal gesprochen über so ähnliche Symptome zur Opioid-Intoxikation oder Überdosierung. Und jetzt würde ich da trotzdem nochmal gerne den taktischen Finger in die Wunde legen und sagen, ja, Opioide, klar, wir haben unsere, wie hast du das so schön genannt, Hilfschemiker?
Ja,
oder Behelfschemiker aus dem Labor von nebenan. Jetzt müsst ihr mich an die Serie erinnern. Was war das für eine Serie? Mit die bekannte
Breaking
Serie?
Breaking
ja, genau. Ja, genau. Ja, sehr gut.
Ist aber auch wirklich gut.
Und vielleicht auch eben das klassische Bild, was ja der Rettungsdienst ganz häufig konfrontiert ist mit der Opioidintoxikation. Aber spielen denn Opioide taktisch in Angriffsszenarien auch eine Rolle?
Definitiv. Also ich sag mal zu Opioiden, vielleicht sollte man kurz erwähnen, was da alles so dazugehören kann. Mhm. In Amerika ist ja gerade auch diese Fentanylwelle unterwegs. Also das ist auch eigentlich ein Schmerzmedikament, ein relativ starkes, wird aber missbräuchlich entweder zum, ich nenne es mal, Strecken von Drogen oder tatsächlich als Droge selbst mittlerweile verabreicht. Und das Problem ist, dass es das auch in terroristischen Anschlägen geben könnte. Ein Beispiel wäre auch, es gab mal einen Vorfall im Moskauer Theater. Da gab es eine Geiselnahme. Und das ist relativ schlecht ausgegangen, denn die Regierung hat irgendwann entschieden, dass sie über das Lüftungssystem einen Stoff einbringen, gasförmig. Natürlich immer schwierig, welcher Stoff es jetzt genau war, aber so aus den Quellen, die man mittlerweile kennt, ist es wahrscheinlich irgendeine Mischung aus einem K-Fentanyl, also ein Derivat von diesem Fentanyl, was wir kennen, das noch ein bisschen stärker wirkt, und irgendeinem anderen Stoff gewesen. Das bedeutet aber, dass nicht nur die Geiselnehmer, sondern natürlich auch die Geiseln dieses Toxidrom, diese Opioid-Überdosis entwickelt haben. Und da sind tatsächlich auch viele Geiseln verstorben. Einfach weil, kann man sich jetzt die Frage stellen, woran hat es gelegen? Das kann natürlich einerseits gewesen sein, nicht genug von dem Antidot vor Ort, also nicht genug Naloxon beispielsweise vor Ort, eventuell auch nicht genug Rettungsdienst, ne? Also dass vielleicht einfach mehr Verletzte da waren als wirklich Ersthelfer oder Einsatzkräfte, die die Person behandeln konnten. Es gibt auch viele Bilder von den Geiseln, die in Bussen sitzen zum Abtransport. Und auch die sind ganz selten in der Recovery-Position, also ganz selten so irgendwie untergebracht, dass sie wirklich eine gute Möglichkeit noch haben zu atmen. Meistens ist der Kopf irgendwie relativ verdreht nach hinten. Das heißt, die Personen sind da meistens wirklich an irgendeiner Atemdepression verstorben. Und das könnte man sich natürlich auch vorstellen, das war jetzt staatlich eingesetzt, dass das irgendein Terrorist einsetzen könnte. Die Sachen herzustellen sind.
Ist das denn, ich glaube, es war damals, glaube ich, 2002 in Moskau, das war ein Theater, genau, 40 bis 50 Terroristen. Ich glaube, es war Remifentanyl und K-Fentanyl als Mischung. Es war aerosolisiert über die Belüftungsanlage ausgebracht. Ist das denn einfach, so eine Opioid zu aerosolisieren?
Ja, gut, was bedeutet einfach? Also generell die Herstellung von den Sachen als Chemiker definitiv. Als, ich nenne es mal, Hilfschemiker wieder. Die Anleitung gibt's. Die Anleitung gibt es sowohl in irgendwelchen terroristischen Vereinigungen als auch leider mittlerweile im Darknet oder sogar mittlerweile auf Social Media. Also egal, ob wir da jetzt über diverse Plattformen sprechen, wo die Sachen rumgeschickt werden. Diese Anleitungen sind so simpel geschrieben, dass das auch jemand hinbekommen könnte, der keine chemische Vorerfahrung hat. Natürlich hat man da dann das Risiko, dass es, was wir am Anfang schon gesagt haben, die Reaktion mal ein bisschen aus dem Ruder läuft, aber das ist bei terroristischen Vereinigungen, ja, das ist ein Risiko, dass die eingehen. Das bedeutet, da wird sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Es wird einfach versucht und meistens auch erfolgreich geschafft.
Dann gehen wir mal kurz entlang. Wie schaut es mit unserem, gehen wir mal Nürnberg-Crest-Syndrom wieder. Also wir haben jetzt, ich habe da mal ein richtig schönes Erklärbär-Video von der WHO gesehen, so ein schöner ich glaube, ein Rummelplatz ist es. Die Menschen gehen am Samstag da zum Rummelplatz mit ihren Kindern. Man steht da halt in der Menge. Dann kommen so ein paar Drohnen angeflogen, bringen was Aerosolisiertes aus. Es fällt gar nicht so auf, weil heutzutage Drohnenüberflug ist jetzt auch nicht mehr die Seltenheit. Und nach und nach geht der ein oder andere von diesen in der Bevölkerung, der vor Ort in die Knie. Und dann fragen wir uns natürlich wieder, Opioide, allgemeines Toxidrom, und gehen wir daran entlang, wo müssen wir quasi sagen, oh, ich habe mehr als zwei, mehr als drei mit demselben Symptomkomplex Bewusstseinslage. Also Opioidintoxikation, Bewusstseinslage, was sagen wir da?
Kann nach Konzentration, die man natürlich aufnimmt, schon stark eingetrübt sein, bis hin zur Bewusstlosigkeit natürlich auch.
Genau. Respiration. Wow, ich würde mal sagen, normal bis Pradipnoe, ne? Da sehen wir das kennen wir ja, ne? Langsame, tiefe Atmung, Schnarchen, Verlegung der Atemwege, im Prinzip aufgrund der Bewusstseinslage, also Respiration, ja, auch vermindert. Nennen wir sie mal vermindert. Augen, wie schaut es mit unseren Augen aus?
Augen, wie gesagt, auch sehr kleine Pupillen, also sehr, sehr ähnlich zu den Nervenkampfstoffen, aber ohne die Lacrimation, nenne ich es mal, also ohne so dieses, ja, Verkleben der Augen.
Genau, also ohne, da kommen wir dann gleich zur Secretion, also da kommen jetzt nicht massiv Flüssigkeit aus Nase, Mund, Augen und hochgehustet, hochgeplubbert. Auch die Haut ist in der Regel nicht schweißbehaftet. Also wenn wir es dann wieder mal so ein bisschen unterscheiden. Okay, also haben wir die Opioide. Ich glaube, wir kommen nachher auf jeden Fall noch zur Antidottherapie. Wenn wir jetzt unsere Red Flags hatten, ich glaube, wir hatten jetzt Nerve Agents, wir hatten so ein bisschen die Opioide als ja, in Incapacitating Agents. Und was ich jetzt, du hast ganz am Anfang, hattest du noch was angesprochen, du hattest die Cyanide angesprochen. Die finde ich jetzt spannend, ne? Wir haben das im Bereich von einem Brand und Brandlast haben wir das angesprochen. Aber hat das überhaupt eine Bedeutung im Anschlagsszenario, so ein Cyanid?
Definitiv, obwohl man da davon ausgehen kann, dass es eher in geschlossenen Räumen stattfindet, denn im Vergleich zu den Nervenkampfstoffe sind relativ persistent. Das bedeutet einfach nur, dass die sehr lange vor Ort bleiben. Die Cyanide bzw. die Blausäure, wenn es jetzt als Gas ausgebracht wird, verdampft bzw. Flüssigkeit verdampft halt sehr schnell. Das bedeutet, das würde man, wenn man jetzt eine böse Absicht hätte, natürlich in geschlossenen Räumen besser ausbringen. Es gibt auch noch Cyanide als Salze, also das sogenannte Cyankali. Ich denke, das kennen die meisten unserer Zuhörer auch. Das sind relativ häufig Suizidfälle. Hatten wir beispielsweise auch einen Einsatz mit der normalen Freiwilligen Feuerwehr anfangen. Nee, es ist schon 2 Jahre mittlerweile her. Und auch da war es einfach ein Chemiker, der Zugang zu diesem Cyankali hatte und das dann geschluckt hat. Also auch da kann man davon ausgehen, dass es die örtliche Einheit betreffen könnte. Also die Symptome, ich nenne es jetzt mal, oder das Toxidrom, mit was die Leute sich vorstellen würden bei einer Cyanidvergiftung, wäre beispielsweise natürlich auch eingetrübte Wahrnehmung, beziehungsweise beispielsweise sogar, dass sie schon bewusstlos sind. Natürlich irgendwann Atemdepression. Eventuell auch irgendwelche, ja, ich nenne es mal spastischen beziehungsweise irgendwelche Zuckungen, also Krämpfe am Körper. Was man auch relativ oft beschrieben bekommt, ist diese Cherry Red Skin, also dass man so eine rötlich verfärbte Haut hat. Viele Leute gehen ja davon aus, dass die Leute blau verfärbt werden, aber tatsächlich ist es eher Cherry Red in die Farbe.
Okay, also quasi die Hautverfärbung, genau. Ich glaube, ja, Augen. Soweit ich weiß, müssen wir mal kurz durchgehen. Normal, Secretion normal und Respiration auf jeden Fall increased, weil ja der Mensch innerlich, ich sag mal, erstickt. Ja, also das Hauptproblem ist eigentlich das sogenannte innerliche Ersticken. Ja,
genau.
Okay. Und du hast gesagt, das kann man in Räumen am ehesten ausbringen. Jetzt ist halt die Frage, ich glaube, in unseren Punkten, die wir noch ansprechen wollten, ich hole uns mal kurz auf die Punkte noch zurück, ist zum einen der Schutz, der Eigenschutz vom Rettungsdienst, auch von polizeilichen Medics, denn man kommt ja nicht, also selten wird man wahrscheinlich in so eine Lage geschmissen und gesagt bekommen, okay, jetzt haben wir eine CRB-Einlagerung, dann kann man sich natürlich ganz anders vorbereiten, aber was ist, wenn ich ad prompto in so eine Lage gerate, was ist so der Mindestschutz, den ich machen kann, wenn ich schnell versuchen möchte, mich zu schützen? Und dann danach, denke ich, können wir auch noch mal so ein bisschen in die, ja, du hast sie vorher auch schon mal angefangen, angeschnitten, die Antidot-Diskussion gehen und die Vorbereitungen, die da vielleicht noch zu treffen sind. Genau, was soll der
also
Minimalschutz?
Ich sag mal, es kommt natürlich immer drauf an, bei der Feuerwehr, die sind zum Beispiel sehr gut ausgerüstet, denn die haben ihre Körperschutzform 1, für die, die da nicht so vertraut mit sind, das bedeutet die Hupfbekleidung, also diese typische Brandüberbekleidung, und die haben umluftunabhängigen Atemschutz. Und das ist relativ wichtig, denn natürlich Maske, Filter, das hat beispielsweise auch die Polizei beziehungsweise auch Spezialeinheiten. Dazu muss ich aber wissen, was in meiner Atmosphäre ist, also welcher Gefahrstoff ist vor Ort. Denn jeder Filter hat auch nur eine gewisse Beständigkeit für gewisse Stoffe. Das bedeutet, wenn ich wirklich sicher gehen möchte, dass ich gegen jeden Stoff, sage ich mal, sicher bin in der Gasphase, dann müsste ich wirklich so einen umluftunabhängigen Atemschutz tragen. Ansonsten natürlich Handschuhe. Handschuhe haben noch nie geschadet, also schlimmer wird es nichts machen. Ob die jetzt beständig sind, das ist natürlich immer eine ganz andere Frage. Das müsste man dann prüfen und dazu müsste man natürlich wieder wissen, was ist die Lage, die ich habe. Aber man kann nichts falsch machen mit Handschuhen. Also da kann man nicht zu viel tragen.
Ich würde sogar sagen, man kann nichts falsch machen in so einer Lage, wenn man das Gefühl hat und dran denkt, gleich mal 2 Nitrilhandschuhe anzuziehen. Also nur, wir reden ja von dem minimalen Schutz, den man schnell machen kann. Und der minimalste Schutz, den man schnell machen kann, ist tatsächlich Nitrilhandschuhe und am besten 2. Helen, ist das so etwas, wo du sagen würdest, gar kein so ein schlechter Plan?
Definitiv. Und auch noch als Tipp vielleicht an die Zuhörer, wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht 2 Paar in verschiedenen Farben an. Denn wenn dann das oberste Paar zum Beispiel irgendwie einen Riss hat oder ein Loch irgendwo ist, entdeckt man das direkt, wenn man die Farbe von dem anderen Handschuh durchsieht. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ein wunderbarer Einwand.
Das ist
ja cool,
ein
den nehme ich
Tipp,
mir gleich mal für mich mit.
Ja, unglaublich.
Das ist nice. Danke dafür. Okay, Maske, ja, also ich sag mal, du hast die bestimmten Einheiten genannt, die wir müssen jetzt mal Maske, ne, von Maske unterscheiden. Wir sprechen ja seit Covid viel über Masken. Da müssen wir, glaube ich, und du hast auch schon verschiedene Maskenebenen angesprochen. Was ist denn jetzt, wenn ich sage, na, ich habe jetzt halt eine FFP2-Maske, bringt mir das irgendwas?
Auch das kommt natürlich immer drauf an bei Partikeln. Ne, das wissen wir mittlerweile durch Corona, kommt es drauf an, wie klein die Partikel sind, ob diese Maskenform, ne, ob es jetzt FFP2, FFP3 ist, ob das reicht oder nicht. Aber auch da, ja, also viel kaputt machen wird es auf jeden Fall nicht. Das bedeutet, wenn ich eine dabei habe, zum Beispiel noch durch die Corona-Maßnahmen auf dem Rettungswagen oder für irgendwelche Infektionstransporte, kann es auf jeden Fall nicht schaden.
Mhm. Okay.
Man sollte nur keine falsche Sicherheit natürlich haben.
Ja.
Also nur weil man jetzt eine Maske trägt, eine FFP2-Maske beispielsweise, sollte man jetzt nicht unbedingt in den Raum reingehen, wo Blausäure beispielsweise drin ist, weil das wäre eine falsche Sicherheit, definitiv.
Ja. Also das ist auch, danke, dass du das nochmal betonst, Helen. Auch da möchte ich auch nochmal in unsere Hörerschaft darauf aufmerksam machen. Es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, ihr habt damit eine Schutzausstattung in der CBN-Lage. Es geht aber darum, dass wenn ihr es erkennt, dass hier wahrscheinlich irgendwas ist, hier ist was faul, ne? 2, 3 Leute, gleiche Symptomkomplexe und ich bin jetzt in dieser Lage, ich bin in der Hot Zone. Ja? Was ist das, was ich machen kann, um mich schnell zu schützen? Und dann ist halt bei uns am Mann selbst die Polizei, wenn sie in normale Einsätze geht, hat halt auch nicht immer die Schutzmaske am Mann, dann ist das Schnellste, was man eben hat, eine Möglichkeit, die Maske aufzuziehen, die Augen zu schützen und eben 2 Handschuhe drüber zu ziehen, am besten noch 2-farbig. Und schon hat man eine minimalst mögliche Schutzausstattung. Das Wichtigste ist aber natürlich, das gilt, glaube ich, genauso wie bei der Care-and-the-Fire-Situation oder in der heißen Lage, in der roten Zone, wie auch immer man, ne, Zonenkonzept, andere Diskussion, aber wie auch immer man es bezeichnen möchte, gilt auch da wieder raus, weg.
Abstand gewinnen, raus. Genau. Und da muss man
Abstand gewinnen.
Da muss man ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen setzen, weil ich glaube, in dem Moment, wo man die CBRN-Lage für sich erkannt hat, also wenn, egal wer das ist, ob das jetzt der Polizist, der Rettungsdienst oder der Feuerwehrmann, in dem Moment, wo die Situation erkannt wurde, ändert sich ja sozusagen die Lage grundlegend. Und jetzt muss man auch einfach fair und ehrlicherweise sagen, der Eigenschutz, das kennen wir, dieser Grundsatz, hat in diesem Fall immer Vorrang. Raus aus der Situation, also mit größtmöglichen Abstand gewinnen erstmal, um dann auch mal zu eruieren, bin ich denn kontaminiert? Hat's uns jetzt denn irgendwie mitgenommen? Müssen Dekontaminationsmaßnahmen eingeleitet werden oder Überleitung, brauchen wir vielleicht sogar ein Antidot? Also sind wir sogar in dem Bereich, wo wir sagen, wir müssen zu unserer eigenen Gesundheit jetzt noch etwas einnehmen?
Ja, da auch mal Helen für mich als Frage, ne, wir sagen hier ausweichen und ich glaube, die Amerikaner sagen da irgendwie auch uphill, upstream, upwind oder so, glaube ich, nennen sie es. Das wirft mich auf, ne? Ausweichen heißt ja nicht gleich wie so ein Hühnerhaufen auseinanderstürmen und wegrennen. Also wie weiche ich koordiniert in so einer, sagen wir mal, mutmaßlichen CBN-Lage aus?
Also was du jetzt angesprochen hast von den Amerikanern, ist prinzipiell auch etwas, was wir in Deutschland hier gelernt bekommen und auch durchführen. Aber da ist natürlich auch immer vorausgesetzt, dass ich einerseits die Windrichtung kenne. Das bedeutet, wenn ich irgendein Aerosol habe, stelle ich mich natürlich so, dass hoffentlich die Windrichtung das nicht zu mir trägt, außerhalb vom Gefahrenbereich. Dann natürlich auch dieses Uphill. Das kommt natürlich auch darauf an, wenn ich ein Gas habe, das schwerer als Luft ist, sammelt das sich natürlich irgendwo in tiefer gelegenen Bereichen, aber auch das zählt natürlich nur für Sachen, die schwerer als Luft sind. Was es da natürlich auch zu beachten gilt, ist, mein Absperrbereich, mein Gefahrenbereich wird nie sicher sein. Dort wird immer eine Kontamination sein, dort wird immer ein Gefahrstoff sein. Was wichtig ist, ist, dass außerhalb von diesen Bereichen, weil sich da auch teilweise ungeschützte Einsatzkräfte aufhalten, beispielsweise irgendwelche Koordinationsstellen oder die Einsatzleitung oder ein Fachberater, dass halt wirklich außerhalb von den Bereichen ständig auch wieder evaluiert wird, okay, haben wir hier eine Konzentration oder haben wir hier Symptome und wenn ja, wie weichen wir aus?
Okay. Ja, und Scotty, du hast es schon reingebracht. Jetzt mal der Punkt zu Antidote. Ne? Antidote, Was fürs Krankenhaus, für den Rettungsdienst, schon ganz vorne dran? Ist das Antidot unser Tourniquet für den CVRN-Fall? Wie bewerten wir das?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Einerseits muss man natürlich die Ressourcen haben, ne? Also man bräuchte, gerade wenn wir von einer größeren Lage auch ausgehen, irgendeinen Anschlag, bräuchten wir so große Mengen von den Antidoten, die sind aktuell im Rettungsdienst tatsächlich nicht vorhanden auf den mobilen Fahrzeugen. Dann kommt natürlich noch hinzu, die Leute müssen geschult sein. Und ich sag mal, bei mir, bei der Werkfeuerwehr, unsere Leute sind auch Rettungssanitäter, teilweise sogar Notfallsanitäter. Und wenn man sich mit denen unterhält, merkt man tatsächlich, dass in der Ausbildung zum Notfallsanitäter auch das ganze Thema Antidot immer noch viel zu kurz kommt. Also auch die sind da tatsächlich gar nicht so in der Materie drin, dass die sich zutrauen, das jetzt ohne einen Arzt vor Ort wirklich zu verabreichen. Und auch der Arzt vor Ort, je nachdem, wer Notarzt ist, kommt natürlich darauf an, wie sehr befasst er sich mit dem Thema, hat er Fortbildung in dem Bereich, weiß er, wie die Dosierungen wirklich sind. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, denn die Antidote, es gibt tatsächlich auch das Problem, dass wenn man zu viel Antidot gibt, man ein anderes Toxidrom, nämlich das umgekehrte Toxidrom meistens verursacht. Das heißt, das ist eigentlich ein Riesenthema, wo es noch viele Stellschrauben gibt, die gestellt werden müssen.
Nichtsdestoweniger, ich würde sagen, wir haben uns jetzt ja vorher auch schon in unserem Bereich mal so mit ein paar Rapid Killern befasst. Ich nehme die jetzt mal wieder auf. Wir hatten jetzt quasi mal im Toxidrom-Vergleich aufgearbeitet unsere Riot Control Agents, also CS-Gas, Mace, Pfefferspray versus unsere Nervenkampfstoffe versus eine Opioid, also eine flächendeckende Opioid-Ausbringung versus einer zum Beispiel, wie auch immer, räumlich gebundenen Cyanid-Ausbringung. Ausbringung. Haben wir, ich stelle jetzt mal so eine ketzerische Frage, aber man kann sie ja zumindest mit einem 10-prozentigen Teiljahr beantworten, auf unseren regulären Rettungsmitteln was dabei, was wir dann nutzen können? Und wenn ja, haben wir genug auf unseren Rettungsmitteln, um es nutzen zu können? Die zweite Antwort, ich weiß, das ist nein, aber ich möchte sie ja trotzdem einmal ausgedröselt haben.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal vielleicht mit dem Cyanid an, das denke ich, kennen auch noch die meisten aus dem Rettungsdienst vielleicht eher. Und da ist auch ein ganz spannendes Thema, weshalb ich sage, das muss eigentlich sehr gut fortgebildet sein. Denn man muss natürlich darauf achten, ist es eine Cyanidvergiftung in Kombination mit einer Rauchgasintoxikation oder ist es tatsächlich nur eine Cyanidvergiftung? Das macht nämlich einen Unterschied bei der Antidotgabe. Denn abhängig davon, entweder gibt man das sogenannte Cyano-Kit. Das war früher auch beispielsweise auf den Rettungswagen untergebracht. Ich glaube, mittlerweile wurde es teilweise runtergenommen. Ist vielleicht auch länderspezifisch. Bei uns zum Beispiel ist es noch auf dem Rettungswagen der Werkfeuerwehr verladen, weil wir natürlich auch firmenintern bedingt eventuell da höhere Chancen haben, in Kontakt zu kommen. Das Cyano-Kit ist sogenanntes Hydroxycobalamin. Das wirkt sozusagen, indem es diese Cyanid-Ionen abfängt, drücke ich es jetzt mal einfach aus. Und ansonsten könnte man auch dieses sogenannte 4-DMAP und dann Natriumthiosulfat geben. Auch diese Sachen sind vorhanden, aber auch länderspezifisch, in welchen Mengen das natürlich irgendwo vorgehalten wird.
Macht es denn Sinn, wenn wir jetzt einmal mal, ich bin ja ein bisschen so unser Taktiker in der Runde, wir haben unsere BOS-Einheiten und da jetzt noch die spezialisierten Polizeieinheiten, ob es jetzt die Bundespolizei mit der GSG 9 ist oder unsere SEK-Einheiten, denen wir ja recht spezifisch unsere SEK-Medics ausbilden. Macht es Sinn, sie an bestimmten Antidoten, jetzt zum Beispiel am Cyano-Kit oder am 4-DMAP auszubilden? Der Scotty und ich, wir nicken. Ich sehe uns gerade am Video und wir nicken. Jetzt bin ich gespannt, was Helen sagt.
Definitiv. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass Antidote mehr ausgebildet werden sollten, gerade bei den Medics. Kommt natürlich auch drauf an, von welchen Einheiten wir jetzt sprechen. Ich kenne jetzt zum Beispiel die GSG 9, die hat ja auch noch so eine Untereinheit, beziehungsweise gibt es ja da den Unterstützungsverbund CBRN. Ich bin mir sicher, dass die sehr, sehr gut darin geschult sind. Aber auch bei den niedrigerschwelligen Einheiten, finde ich, kann man das definitiv machen. Da sollte man aber natürlich auch beachten, dass man das regelmäßig wieder wiederholen muss. Und auch da muss es Taschenkarten geben. Denn natürlich als Chemiker, wenn ich mich viel mit Toxikologie beschäftige, habe ich das vielleicht im Kopf, habe eventuell sogar die Dosierung im Kopf. Aber das kann ich von einer einfachen Einsatzkraft, die ja auch ja, CBRN anteilig relativ wenig damit in Kontakt kommt, kann ich nicht verlangen, dass die Person die Dosierung immer im Kopf hat. Das heißt, da ist es nicht nur wichtig, dass die einmal fortgebildet werden oder ausgebildet werden, sondern regelmäßig Wiederholungen, Taschenkarten am besten irgendwo mit den Dosierungen und auch wieder so kleine Merkhilfen. Dann macht das wirklich nur Sinn.
Und wenn wir irgendwas präferieren würden, das Cyanokit, also Hydroxycobalamin und 4-DMAP, was würden wir präferieren?
Jetzt wenn in wir der Ausbildung oder was wir...
In der Ausbildung. Also wenn man immer so ein bisschen den Risiko nutzen und die Gefahr für einen Nicht-Mediziner, also Nicht-Arzt oder nicht-rettungsdienstliches Personal in der Anwendung eines solchen Mittels betrachtet. Ich sage jetzt mal salopp ans Easy, was ist denn weniger gefährlich?
Ja, also ich würde tatsächlich das Hydroxycobalamin bevorzugen. Das liegt auch daran, dass es, glaube ich, einfacher zu handeln ist, weil das auch die meisten noch kennen aus dem Rettungsdienst. Es wird schon angesprochen in der Ausbildung, zumal mit dem 4-DMAP bilde ich ja Methemoglobin. Das kann auch nach hinten losgehen. Und wie gesagt, bei dem Hydroxycobalamin, das funktioniert auch, wenn jemand Rauchgas vorher inhaliert hat. Das bedeutet, da bin ich eigentlich auf der sichereren Seite.
Okay, schon mal danke für deine Einschätzung da. Klar, wir können nicht alles befassen, auch nicht, wie man das in den Körper reinbekommt. Das ist nochmal ein eigener Stellenwert, aber wir sprechen ja auch mal so ein paar Key-Marker an. Okay, dann haben wir gesagt, Cyanide, Cyanokit. Dann hatten wir aber anhand unserer vorherigen Toxidrome, wir haben noch unsere Opioid-Intoxikation als jetzt eben flächendeckende Opioid-Konzentration, zum Beispiel mit solchen hochwirksamen Stoffen wie Carfentanyl angesprochen oder auch Fentanyle, aerosolisierte. Haben wir da was auf dem Wagen?
Also da gibt es das sogenannte Naloxon. Das kann man auch auf verschiedene Weisen verabreichen. Ich glaube, das bekannteste ist ja nasal, also über diesen Nebulizer nenne ich es mal. Und auch da gibt es natürlich Sachen, auf die man achten muss. Beispielsweise muss man die Nase zurückschieben, dass es so, ich nenne es mal, wie eine Schweinsnase aussieht, dass man wirklich im richtigen Winkel auch zum Beispiel reintrifft. Und auch da muss man natürlich darauf achten, dass man die Dosierung anpasst, je nachdem, in welchem Zustand die Person sich befindet.
Unser Naloxon auf dem Rettungsdienst, weißt du, wie viel das in der Ampulle hat? 0,4 Milligramm, ne? So eine Ampulle hat 0,4 Milligramm. Wenn man jetzt mal so die klassischen Carfentanyl-Fälle betrachtet, mit der Menge, die man da über die erste Stunde bis die nächsten Stunden braucht, befinden wir uns ja in einem 10-fach bis zum Teil, ne, per Fußergabe 100-fach höheren Potenzbereich, den wir brauchen. Das war vorher meine 10% Ja-Antwort, die ich gesagt habe, ja, auf dem Rettungsmittel haben wir zum Teil Antidote oder antidotwirkende Medikamente, aber natürlich auf dem klassischen Rettungsmittel viel zu wenig davon, wenn man von einer CBRN-Lage an betrachtet. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, auch für Einheiten, die sich Gedanken machen damit, also die sich damit befassen, inwieweit sie ihr Personal ausbilden sollen und wenn sie es ausbilden, wie sie es ausstatten. Da kann man leider dann nicht in der Apotheke die normale Naloxonampulle bestellen, denn da braucht es einfach spezialisierte Dosierungen, höhere Dosierungen, also wo zum Beispiel 10 Milligramm pro Milliliter drin sind und dann 10 Milliliter Ampullen dann oder in diesem Größenbereich. Und da ist zumindest meines Wissens der Markt dafür noch recht klein. Helen, was sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, definitiv. Also man merkt, dass das in den letzten Jahren auch weniger behandelt wurde. Das merkt man auch gerade bei den Nervenkampfstoffen. Ich habe ja eben erwähnt, dass der Bund diese Autoinjektoren jetzt ausgibt für Einsatzkräfte bzw. Helfer. Ja, das zieht sich noch ein bisschen hin. Also ich kenne noch keine Einheiten, die jetzt welche erhalten haben aktuell. Auch da gibt es Lieferschwierigkeiten, Engpässe, die es ja generell mittlerweile bei den Medikamenten gibt. Ob das jetzt im Rettungsdienst Aspirin ist, wo es Lieferengpässe gab, oder Fiebersaft, gab es ja auch zwischendurch mal. Genauso ist es bei den Antidoten auch, weil es meistens ganz, ganz wenig Hersteller dafür nur gibt.
Ist ja einer bekannt?
Für Atropin?
Das ist höher. Nee, für Naloxon. Ich habe es gerade so ein bisschen am Naloxon denken, in größeren Dosierungen oder in höheren Konzentrationen.
Nee, also mir ist tatsächlich so jetzt keiner bekannt.
Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass die Bundeswehr natürlich, also jetzt gerade wieder im militärischen Kontext, höher konzentrierte Ampullen produziert. Da gibt es sicherlich auch einige Amtshilfeanfragen seitig von SE-Einheiten darüber. Aber es ist nicht ganz einfach, ne? Da die Kooperation in den Bereichen ist natürlich auch reglementiert von verschiedenen Regelungen. Wollen wir gar nicht reingehen in das Thema. Aber ja, es gibt da sehr wenig Groß, nenne ich mal so Großanbieter am Markt, sodass man auch die einzelnen Einheiten, die damit eben befasst sein sollten, beruhigen kann und sagen kann, ihr könnt euch dann auch entsprechend ausstatten. Jetzt muss ich mal eine Frage in die Runde stellen. Ich denke, wir behandeln gleich noch die Antidote auf jeden Fall noch für die Nervenkampfstoffe, auch damit zum Beispiel Autoinjektoren. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie weit wir heute noch kommen, gell? Ich sehe schon, wir quatschen auch schon recht lange.
Wir sind bei einer Stunde 15, so lang waren wir noch nie. Und ich habe nebenher hier die Mindestausstattung offen gehabt von Rettungsmitteln in Baden-Württemberg. Und muss mit Erstaunen feststellen, also die NEFs sind so ein bisschen ausgestattet, die RTWs gar nicht ausgestattet in der Mindestanforderung und die Luftrettungsmittel noch ein bisschen was. Aber was das angeht, wir sind sehr dünn aufgestellt. Also wir reden von 4 bis 5 Ampullen Naloxon, 0,4 Milligramm, die wir dabei haben. Der ein oder andere fährt vielleicht mal eine Schachtel mit sich rum, weil es irgendwie Flächenland ist oder Flächenkreis ist oder so. Aber in Baden-Württemberg sieht es da tatsächlich dünnhäutig aus. Eine Packung Cyanokit, das war's. So, also wenn wir jetzt über großflächige Themen reden, dann sind wir allein schon aus der Masse der Fahrzeuge raus sehr schnell, sehr schwach auf der Brust. Da werden wir die Kapazitätsgrenzen dessen, was wir leisten können, sehr, sehr schnell erreichen.
Und gerade da muss man halt sagen, ist es halt wirklich wichtig, denke ich, weil man kann halt auch so ein Rettungsmittel, so ein prickelndes Rettungsmittel nicht mit allem aufladen, was es als potenzielle Gefahr gibt. Aber ich glaube, gerade da ist es besonders wichtig, dass sich dass sich bestimmte Einheiten, ob es jetzt aus dem BOS-Bereich, aus der Bundespolizei oder eben die Medical Task Forces damit befassen, wann und wie bringe ich welche Stoffe in welcher Konzentration, in welcher Vorhaltung, an welchen Ort. Und wie statte ich das quasi so aus, dass es zwischen der Grenze Rheinland-Pfalz und also, ich sag mal, entschuldige, dass wir die Grenzen der Bundesländer, auch Grenzbereiche, schön abdecken können, dass es nicht zu viele föderalistische Unterschiede in dem Bereich gibt. Da ist es gerade das Narcanti genannt. Wie viele Atropine sind drauf?
Atropin ist tatsächlich auch gar nicht viel drauf. Es gibt nur die. Ich habe jetzt hier es gerade nochmal offen, eine Ampulle 100 Milligramm in 10 Milliliter, Anzahl eine. Also das ist das, was gefordert ist als Mindestausstattung auf einem NEF. Ein ITW oder ein RTW hat beides dann am Schluss nicht. Wir hätten wahrscheinlich noch Atropin in kleineren Gebinden, sage ich mal da, also die 0,5 Milligramm auf einen Milliliter, davon 3 Stück für die Bradykardie. Aber auch das, ja, also dann sind wir bei 1,5 Milligramm, das ist natürlich nichts. Das heißt, lediglich das NEF hätte eine Ampulle, 100 Milligramm auf 10 Milliliter.
Was aber schon mal gar nicht so schlecht ist. Also atropinmäßig ist schon mal viel mehr als gar nichts. Atropin. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen in die Nervengase gehen. Ich meine, beim Opioid ist uns ja klar, Naloxon als Antagonisierer. Atropin, ja, wir hatten ja vorher gesagt, die Acetylcholinesterase wird inhibiert. Jetzt geben wir den Patienten Atropin. Was machen wir denn damit?
Also man muss unterscheiden. Wir haben einerseits Atropin und Oxym. Wir haben ja eben gesagt, es gibt einmal die muskarinartige und die nikotinartige Wirkung. Und da sollte man immer beachten, wenn man nur eins davon gibt, wirkt man ja eigentlich nur einem der Symptome entgegen. Das bedeutet, man muss das wirklich immer in Kombination verabreichen. Auch da ist es natürlich ein Thema, in welcher Konzentration, denn was viele Leute auch nicht wissen, es gibt Stoffe, die mit den Nervenkampfstoffen ganz, ganz eng verwandt sind, denn die wurden von demselben Chemiker entdeckt. Und zwar ist das E605. Ich denke mal, dass das auch noch relativ viele kennen. Das war auch frei verkäuflich. Viele Leute haben das noch in ihrem Keller. Da gibt es auch relativ häufig Suizidversuche mit. Und die wirken eigentlich genau gleich, nur braucht man da deutlich weniger Atropin und Oxym. Das bedeutet, für solche Fälle wird es auf dem RTW tatsächlich eventuell reichen für eine Person. Für Nervenkampfstoffe, wenn wir dann natürlich auch davon ausgehen, dass es eventuell mehrere Betroffene oder auch Verletzte gibt, dann wird es mit der Menge wirklich sehr, sehr eng.
Genau, du hast noch die Oxime angesprochen. Das sind also da nochmal für unsere Hörerschaft, das ist jetzt die bekanntesten zwei, die man da immer wieder genannt bekommt. Das ist das Ubidoxim und das Pralidoxim.
Obidoxim haben wir
Die
dabei übrigens, eine Ampulle mit 250 Milligramm. Das war es dann aber auch schon wieder, auch wieder nur auf dem NEF.
Aber auch nicht schlecht.
Ja,
Also auch
dann
schon mal mehr als nichts, ne?
ja,
Also
besser
in der
als nichts, genau.
Kombination, ja. Muss immer sehen, was man hat, nicht was man nicht hat, ne? Und aber darüber sprechen, wie man das herbekommt, was man nicht hat
Voll.
oder wo man es dann zumindest positioniert. Genau. Somit gibt es ja jetzt nochmal, wie ist es dann mit Autoinjektoren? Ne? Wir in der Bundeswehr arbeiten ja mit Autoinjektoren, zumindest Morphin-Autoinjektoren. Das haben wir breitflächig ausgebracht zur akuten, also bei der, in der taktischen Lage als Schmerzmittel. Hier schön reingejagt in den Muskeln, bestimmte Milligrammanzahl. Das gibt es ja auch, haben wir auch, ne? Also auch in der Bundeswehr dann auch als die sogenannten ADNAs, also die Autoinjector Nerve Agent Antidote, wo dann entsprechend die Kombination von Auxin und Atropin ist. Wie flächendeckend ist das denn ausgebracht? Und gibt es da überhaupt Produzenten, die das machen für den nicht-militärischen Bereich?
Ja, also wie gesagt, der Bund hat jetzt eine Ausschreibung natürlich vorgenommen. Solche Sachen werden ja auch immer ausgeschrieben. Da gab es dann auch die Vergabe von dem Auftrag, aber auch das zieht sich halt einfach in die Länge. Was man auch beachten sollte, solche Sachen haben Ablaufdaten. Also die Autoinjektoren haben Ablaufdaten. Da kann man natürlich drüber streiten, auch als Mediziner oder Chemiker, ob solche Sachen wirklich in einer Weise ablaufen, dass sie nicht mehr funktionieren. Sei natürlich dahingestellt, aber es muss immer ausgetauscht werden. Das bedeutet, wenn die Sachen irgendwann ausgegeben werden an die Einheiten, ist das in einem gewissen Turnus immer auszutauschen. Das bedeutet, das ist schon ein relativ großer Auftrag, wenn man bedenkt, wie viele Einsatzkräfte und Helfer das auf der, ich nenne es mal, nicht militärischen Seite in Deutschland sind.
Nichtsdestoweniger ist
Und
machbar. Wir
da.
machen das ja auch in den Einsätzen. Ne? Also wir haben das ja auch mit unseren Autoinjektoren. Ja, es stimmt vollkommen richtig und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Aber auch Autoinjektoren haben natürlich Chargennummern und in letzter Konsequenz ist das Einsammeln oder zumindest funktioniert es so bei der Bundeswehr. Sie werden eingesammelt, die Konzentration wird wieder entsprechend stichprobenartig in den Bereich der Chargen gemessen und dann entsprechend wieder ausgeteilt. Es ist ein Riesenaufwand. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht, dass das sich nicht wie ein Berg anhört, aber vom Konzept her machbar und einfach.
Ja, was man natürlich auch beachten muss, Atropin und Oxim kann ausreichen. Kommt natürlich auch darauf an, okay, wie viel Konzentration des Nervenkampfstoffes hat jetzt mein Patient beispielsweise abbekommen. Was man eventuell auch noch, ich nenne es mal, in guter Weise benötigen könnte, wäre ein Antiepileptikum. Wenn jemand wirklich ganz stark krampft, macht das Sinn. Es gab auch Studien, natürlich nicht an Menschen, sondern an irgendwelchen Tierversuchen, die wirklich gezeigt haben, okay, wenn man das Krampfen wirklich behandelt, ist auch die Überlebenschance deutlich höher von den Patienten.
Genau, du sprichst da die CANAs an, also die Convulsant Antidote Nerve Agent. Im Prinzip sind das Benzodiazepine. Ne? Die häufigst genannten sind,
Genau.
glaube ich, Diazepam, aber auch Midazolam, vollkommen möglich und auch machbar und gebbar. Ja, das ist auch das, also mit welchen Benzodiazepinen wir uns am häufigsten natürlich oder wohler fühlen am häufigsten auch in der Hand haben. Sicherlich würde ich jetzt mal in den Raum stellen, ist das wahrscheinlich eher das Midazolam versus das Diazepams, aber beides gut und einfach, also auch gut anwendbar in dem Bereich. Ja, uiuiuiui, haben wir heute viele Sachen durchgearbeitet und ich glaube aber trotzdem nur ein Drittel von dem, was wir durcharbeiten wollten.
Ja, man muss ja fair sein, CBRN ist ja ein riesen Themenkomplex. Also das ist ja ein schier ein unersättliches Themenfeld, wo man durch alle möglichen Kleinzelligkeiten durchgehen kann. Und wir haben jetzt schon richtig viel besprochen. Also wenn auch nur vielleicht überflogen, aber wir sind tatsächlich jetzt bei fast 1,5 Stunden. Es macht schon Sinn, die Folge zu teilen und zwei Teile draus zu machen. Mal gucken. Aber ich würde
Sollen wir
an.
uns, ja, sollen wir
Was?
dann so eine Art Wunschschlusssatz, drei Menschen, drei Wünsche für CBRN-Lagen in Zukunft oder so wagen, um ein Schlusswort zu finden?
Oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Ich guck gerade mal, was ich hier spektakulär schnell auf der Pfanne habe, Dani. Hast
Da sage
du?
ich mal, Helen, was sagst du? Was wäre dein Wunschsatz, wenn du jetzt sagen könntest, liebe Fee, CBI-Einlage in Deutschland, das wünsche ich mir.
Ja, also ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre definitiv, in der Feuerwehr weiß ich, dass es fester Bestandteil der Ausbildung ist und dass es auch relativ gut mittlerweile läuft. Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass der Rettungsdienst oder auch Polizeieinsatzkräfte oder auch irgendwelche anderen Hilfsorganisationen sich vielleicht, egal ob jetzt durch Fachberater oder intern, deutlich mehr mit dem Thema befassen. Denn gerade da, zum Beispiel bei der Polizei, ist ja auch das Thema oder auch beim Rettungsdienst Notdekontamination eigentlich nicht vorhanden, wo ich auch einen riesen Problempunkt sehe. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht mehr zusammen üben und uns alle in dem Thema sehr gut fortbilden, weil es auch der Feuerwehr natürlich hilft, zusammen zu üben, dass wenn eine Einsatzlage mal kommt, und davon gehe ich aus, da wird nie nur eine Einsatzorganisation beteiligt sein, dass wir dann wirklich als super gutes Team zusammenarbeiten.
Ja, perfekt. Also hast schon ganz viele Punkte von meinen Wünschen, die Fee angebracht. Der Scotty hebt gerade den Finger.
Scotty hebt
Scotty
den
ist dran.
Finger und sagt, wenn ich mir zu CBRN-Lagen eins wünschen dürfte und würde, dann natürlich, dass sie nicht stattfinden, dass wir sie einfach nicht haben. Das wäre mir in meinem rettungsdienstlichen, nicht militärischen Herz gegenüber der Bevölkerung dann doch ein großes Anliegen. Aber ich weiß, dass das Spinnerei ist, weil es einfach passiert, egal ob jetzt gegen einzelne Menschen oder gegen große gegen große Bevölkerungsstämme. Deswegen wäre mein allergrößter Wunsch tatsächlich, dass wir es schaffen, alle Beteiligten, vor allem die, die es am Schluss bezahlen und entscheiden müssen, so weit mit ins Boot zu kriegen, dass man anfängt, das Thema richtig ernst zu nehmen auf allen Ebenen. Das wäre, glaube ich, mein richtiger Wunsch, denn daraus würde für mich zumindest alles resultieren, was mit Übungen zu tun hat, mit Ausstattung zu tun hat und auch mit Ausbildung zu tun hat.
Ja, also
Das ist sehr gut, ja.
zwei habt definitiv die Wunschfee schon, also es ist gut, die Wunschfee muss nicht zu viele Wünsche gleichzeitig abarbeiten, weil sie sich bei uns sehr übereinstimmen. Ja, ist klar, es ist ein Low Probability, also hat eine Low Probability sozusagen so ein CBRN-Anschlag oder so eine CBRN-Lage, aber sie hat halt auch eine hohe Konsequenz. Und das, was eben die Erhebung im letzten Jahr erbracht hat, ist, dass wir klinisch zwar schon vermehrt sagen, wir müssen uns damit befassen, aber es noch zu wenig tun, dass die Ausbildung vor allem entlang von Toxitromen mehr verwirrt sein muss und einfacher werden muss und Taschenkarten assoziiert sein sollte und dass wir halt einfach gemeinsam üben und vor allem, dass Einheiten, die viel Teilbereiche gemeinsam teilen, so wie SE-Einheiten zum Beispiel, dass die auch gegebenenfalls sich zusammenfinden und mal ihre SOPs vereinheitlichen, sodass man gemeinsam an so einem großen Ding arbeiten kann und halt nicht immer nur einsam in seinem eigenen Bundesland. Ich glaube, das wäre so mein Wunsch an die Wunschfee. Wow. Scotty, you have it.
Und damit schließen wir den wohl längsten Tremacast, den wir bis jetzt aufgenommen haben. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen fürs tapfere Durchhalten. Es reicht für zwei Autofahrten, das ist versprochen. Oder eine lange. Helen, dir ganz besonders tausend Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend und sehr aufschlussreich. Und ich bin mir nicht sicher, Dani, ob wir uns in dieser Konstellation nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, da gibt es sicherlich ein Follow-up. Dani, dir natürlich auch tausend Dank. Du hattest jetzt echt den größten Redeanteil, aber ihr hättet es, liebe Zuhörerinnen da draußen, Zuhörer, ihr hättet es sehen müssen, wie die zwei gegenseitig Gas gegeben haben. Ich habe dann zwischendrin einfach mal gedacht, ich brauche mich da jetzt kurz nicht einklinken. Da hat die Neugierde Gas gegeben und das auch gut so. Abschließende Worte, Dani, Helen.
Bleibt sicher da draußen. Bleibt sicher.
Ja, also von mir auch vielen Dank fürs Zuhören und wenn es mal irgendwas gibt, definitiv auch gerne melden. Vielleicht kann man sich gegenseitig unterstützen.
Ein Wort habe ich noch, Scotty.
Ach
Nur
da.
weil, was, sorry, gell, ich kann es einfach nicht, ich kann die Klappe nicht halten, das ist furchtbar. Aber es gibt zumindest, also ich finde, es gibt so ein paar echt schöne aufgearbeitete Leitlinien und das ist zwar immer nicht alles eins zu eins für den europäischen Bereich anwendbar, aber vom Joint Trauma System, also vom JTS, gibt es die CPGs, also die Clinical Practice Guidelines und dazu gibt es vier CBRN-Anteile. Die sind echt nicht schlecht und es lohnt sich, die mal zu lesen. Da hat man schon gar keine so schlechte Basis, wenn man sich da weiterführend behandeln möchte.
Und ich würde sagen, wir packen genau diese Leitlinien in die Shownotes unten rein, sodass ihr alle, egal ob ihr bei Spotify, Apple oder sonst irgendwo, es ist völlig egal, dieser euch den Podcast reinzieht, die Möglichkeit habt, in den Shownotes unten auf die Leitlinien draufzukommen. Wir verlinken euch das und dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr Interesse habt. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Austausch mit euch. Schreibt uns gerne über die Kommentare, schreibt unserem Trema Social Media Team, die leiten das gerne weiter an uns. Und ansonsten kann ich auch nur jedem da draußen wünschen, kommt bitte immer sicher nach Hause. Passt auf euch auf da draußen auf der Straße. Wir freuen uns, euch irgendwo auf den Trema-Tagen oder auf einem Kongress oder so zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Good medicine.